Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde, sagt das Sprichwort. Aber Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder. Heute zum Beispiel. Der Glücklichen, nämlich mir, schlägt heute sehr wohl eine Stunde, und zwar diese blaue. Und in dieser geht es um das Glück, so viel eben in eine Stunde reinpasst. Und da wir gerade dabei sind, muss ich mal eins feststellen. Zum Glück gibt es unser Bürgerradio. Diesen wunderbaren nicht kommerziellen Sender Radio Rheinwelle, der gegen den Strom sendet, bei dem jeder ausreden darf und der weder Zensur noch Quote kennt. Seit mehr als 20 Jahren schon, wenn das kein Glück ist. Mein heutiger Gast im Studio hat es zu verantworten, dass wir heute das Thema Glück am Wickel haben. Denn er hat damit während des letzten Semesters zahllose Besucher in die Volkshochschule Wiesbaden gelockt. Der Direktor der VHS, Philipp Salomon Menger, ist bei uns. Guten Abend, Philipp.
Guten Abend, Jutta.
Bildung ist Glückssache, hieß das doppeldeutige Semesterthema. Das ist pfiffig gewesen. Was hattet ihr euch dabei gedacht?
Naja, wir sind als Bildungseinrichtung ziemlich aufgeschreckt gewesen, natürlich von diesen ganzen OECD-Studien, den PISA-Schocks für Erwachsene, die uns gesagt haben, hoppla, es gibt ja doch noch sowas wie ein Glücksmoment darin, ob man nun erfolgreich ist in seiner Bildungsbiografie oder nicht. Nämlich hat man das Glück, in ein Elternhaus geboren zu werden, das sich mit Bildungsthemen beschäftigen kann und möchte, oder hat man das Pech, in sogenannte bildungsferne Häuser oder Wohnungen geboren zu werden. Plötzlich ist Bildung, Bildungserfolg und damit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Glücksfall. Das ist eine These der OECD, die untersucht wurde und festgestellt hat, in Deutschland ist das ganz erschreckenderweise der Fall. Natürlich müsste man dann sagen, gründet Volkshochschulen, erfindet sowas, aber zum Glück gibt's das schon. Der zweite Teil dieses, danke für die Blumen, pfiffigen Titels, geht natürlich auf etwas anderes. Wir glauben, dass Bildung glücklich machen kann. Nicht automatisch glücklich macht, aber dass Bildung uns die Möglichkeit gibt, in unserem Leben glücklich zu sein. Und was Glück bedeutet, darüber wollen wir heute Abend zum Glück sprechen. In diesem glücklich machenden Radio zur glücklichen Stunde.
Glück ist ja ein sehr beliebtes Thema. Mit Speck fängt man Mäuse, oder wie war das?
Ja, nun können wir nicht behaupten, dass wir eins zu eins intendiert hätten. Wir schreiben Glück vorne drauf und die Massen rennen uns die Bude ein. Das tun sie nämlich glücklicherweise ohnehin schon.
Aha.
Also wir brauchen diesen Speck zum Glück nicht. Unsere Angebote machen jedes für sich glücklich. Jetzt kann man sich fragen, was für ein Glück meinen wir damit eigentlich?
Ja, genau.
Glück in dem Sinne, dass man mit einem Lied auf den Lippen pfeifend rausgeht aus dem Seminarunterricht oder aus dem Vortrag. Klar, das ist natürlich der schönste Lohn, wenn das klappt und Leute glücklich und selig, vielleicht sogar beseelt aus einer Veranstaltung gehen. Das klappt sicherlich in 99% der Fälle. Den Rest verschweigen wir hier lieber, falls jemand zuhört, der mal eine solche Erfahrung beinahe gemacht hätte. Nein, wir sind der festen Überzeugung, dass sich Bilden im Sinne von sich selbst gestellten Aufgaben setzen es ermöglicht, sich in seinem Leben besser zu orientieren und sich zu seiner Umwelt, sei sie nun materiell oder immateriell, besser zu verhalten. Und das ist ein wichtiger Teil von Glück.
Ihr habt ja auch so interessante Veranstaltungen gehabt. Zum Beispiel ist Denken Glückssache.
Ja, also wenn man sich so umschaut und mancherlei Menschen auf der Straße sieht, würde man das mit einem Ausrufezeichen versehen wollen und nicht mit einem Fragezeichen. Und wenn man sich so, jetzt müssen wir etwas politisch werden, anschaut, was manche Populisten öffentlich von sich geben und irgendwelche Vogelschissmetaphern benutzen, dann möchte man meinen, das wäre eigentlich Glückssache, wenn da mal etwas Hirn zum Einsatz gekommen wäre. Leider ist da wohl viel Kalkül dahinter. Worum es uns dabei geht, was funktioniert da eigentlich im Gehirn, wenn wir anfangen zu denken? Ab wann wissen wir, dass wir denken? Steuert uns unser Unterbewusstsein oder haben wir doch aktiven Einfluss darauf, was passiert?
Schon wieder so ein schöner, doppeldeutiger Titel. Jetzt am Ende des Semesters kann man einen Rückblick wagen. Wie ist es denn gelaufen? Wie war denn die Resonanz?
Die Resonanz war ziemlich gut. Wir hatten einen Auftaktvortrag, bei dem ich leider krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Da lag ich unglücklich mit Lungenentzündung im Bett. Glücklich diejenigen, die dabei sein durften, habe ich gehört. Dieser Vortrag war gut besucht und insgesamt haben wir uns im letzten Semester einer regen Teilnahme erfreuen können. Wir haben die statistische Auswertung noch nicht ganz abgeschlossen. Das ist ein ziemliches Unterfangen. Zum Glücklichsein bräuchten wir da etwas mehr Menschen, die daran mitwirken können. Falls die Kollegin das hört, wir denken ganz fest an sie und in den nächsten Tagen wird sie es geschafft haben.
Werden diese Semesterthemen, also Beiträge, werden die extra evaluiert?
Nein, das können wir gar nicht machen, denn wir sammeln da Dinge herum, die wir zu diesen Semesterschwerpunkten gemacht haben und wir können die gar nicht anders evaluieren, weil wir Nebeneffekte gar nicht rausrechnen können. Also kommen Leute, weil sie das Thema interessiert oder weil sie die Veranstaltung interessiert, wären sie gekommen, wenn auf dem Heft Autowäsche gestanden hätte, aber trotzdem dieses Thema so schön gewesen wäre, das können wir gar nicht rausfinden.
Autowäsche macht glücklich.
Naja, es mag Menschen geben.
Ja, auf jeden Fall wäre das schräg. Aber ihr habt ja jetzt auf das Semesterthema verzichtet.
Genau.
Das wird es jetzt nicht mehr geben. Also irgendwann waren die Erfahrungen dann so, dass man das gar nicht machen muss oder soll.
Die Erfahrung haben wir noch gar nicht, ob man das machen muss oder soll. Wir sind ja eine mutige Volkshochschule und trauen uns immer mal wieder Dinge auszuprobieren. So ist auch das Semesterthema, der Schwerpunkt, in die Welt gekommen, weil wir, das war noch vor meiner Zeit, sich irgendwann mal überlegt hatten, wir probieren das aus mit einem gewissen Erfolg. Nun sind unsere Veranstaltungen in den letzten Jahren immer mehr geworden und immer mehr. Ich habe ausgezählt im kommenden Semester, ab heute übrigens kann man sich anmelden für die Kurse, ab morgen liegen die Hefte überall, haben wir 1800 Angebote. Ein Schwerpunkt dort zu setzen, in diesen 62.000 Unterrichtsstunden, würde bedeuten, dass wir einen signifikanten Teil davon zu einem Thema stricken. Das können wir gar nicht.
1800, ja, da werde ich ja fast sprachlos, was ich mir natürlich jetzt nicht leisten kann
in dieser
Sendung.
Schlecht.
Ich komme nochmal auf das Glück zurück. Nämlich, Glück ist ein Stoff, mit dem sich die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt. Die Philosophen, die Künstler, die Wissenschaftler, die Politiker, das gemeine Volk. Da du Philosophie gelernt hast, lieber Philipp, musst du uns gleich mal was Kluges dazu sagen. Vorher aber zur Einstimmung ein kleiner Zusammenschnitt von Musiken, bei denen es immerzu um Glück geht. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Direktor der Volkshochschule Wiesbaden, Philipp Salamon-Menger. Und der kann uns jetzt gleich mal sagen, was er von diesem Text aus der Operette Die Fledermaus hält.
Alles. Denn da kommen wir zu einem Glücksverständnis, das uns erlaubt, Glück anders zu verstehen als so, wie es Bobby McFerrin im ersten Titel gemacht hat, Be Happy. Glück als Happiness heißt tatsächlich, mit diesem Grinsen durch die Welt zu laufen oder etwa, ich soll ja jetzt etwas zur Philosophie sagen, auch in dem Sinne, in dem Kant mal Glück definiert hat als plötzlicher Ausbruch von lang angestauten Sehnsüchten oder Bedürfnissen. Wenn das Glücksverständnis ist, von dem wir reden wollen, dann kommen wir nicht so wahnsinnig weit, denn dann sind wir permanent auf der Suche nach dem kleinen Kick Glück, nach dem, was unser Herz schneller schlagen lässt. So nach dem Gefühl der Verliebtheit im Grunde. So könnte man das vergleichen. In dieser wunderschönen Zeile aus der Fledermaus, glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist, spricht etwas ganz furchtbar Kluges, würde ich sagen, nämlich eine Art heitere Gelassenheit.
Nachdem du ordentlich einen gekippt hast.
Ja, ach, es gibt ja mein ehemaliger Mitbewohner, als ich noch furchtbare Sachen studieren musste, hat diesen Zustand Zufriedenheit genannt. Und das finde ich eine sehr schöne Umschreibung. Das ist kurz bevor man zu viel gekippt hat. Wir reden hier von Mineralwasser für die Zuschauer und Zuhörer unter 16 Jahren, die das noch hören wollen hier. Natürlich kann das auch dazu beitragen, etwas zu vergessen. Zum Glück gehört ganz wesentlich aber auch Erinnern. Ich glaube, dass es eine ganz wesentliche Komponente des Glücklichseins und Glücklichwerdens ist, sich zu fragen, worauf richte ich eigentlich wann und wie meine Aufmerksamkeit? Und wenn ich in diesem Sinne Glück verstehen möchte als freudevolle seelische Gestimmtheit, so geschwurbelt das klingt, aber als eine heitere Gelassenheit, dann ist Lehars Definition von Glück völlig richtig.
In der Vorbereitung zu dieser Sendung ist mir ja ganz schwummerig geworden, weil ich gesehen habe, es gibt ja hunderte von Meinungen, worin das Glück besteht, wie man es erlangt, wie man es behält und so weiter und so weiter. Also kann man sagen oder kannst du sagen, was die Philosophie inzwischen weiß? Oder geht das immer noch nach dem Motto, der eine sagt so und der andere sagt so?
Das ist tatsächlich, ich habe dieses schöne Buch von Günther Bien, für das ich hier Werbung machen kann, weil man es nicht mehr kaufen kann, so richtig, nochmal gelesen. Ich habe bei Bien studiert und Bien hat Ende der 90er ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Glück, was ist das? Und Biens philosophische Frage war immer in der Form, was ist das? Um dann anhand der Philosophiegeschichte Meinungen zu elaborieren. Und natürlich, wer Bien kennt, weiß, dass er die nikomachische Ethik von Aristoteles übersetzt hat, kam immer wieder alles auf Aristoteles zurück. Und beim Thema Glück ist das gar nicht so doof, wenn wir am Ende wieder beim Anfang landen. Denn Aristoteles hat, wie viele vor und nach ihm gesagt, der Mensch strebt als Wesen zum Glück. Und zwar so sehr, dass er gar nicht anders kann. Der Mensch will als Wesen durch sein Menschsein glücklich sein. Und das führt dahinter führt auch nichts mehr. Also das kann man philosophisch nicht mehr anders durchdenken. Es gab noch jede Menge philosophischer Querschritte, Abkürzungsversuche und Umwege. Wir könnten an Spinoza denken, der sagt, die Glückseligkeit ist nicht der Lohn der Tugend, sondern eine Tugend selber, also tatsächlich etwas, das man um sich selbst willen erreichen muss. Aber das ist auch wieder auf eine Art und Weise aristotelisch. Die modernere Philosophie hat im Grunde Kant geschädigt, einen großen Bogen um die ganze Sache gemacht, weil Kant versucht hat, die Dinge inhaltlich zu bestimmen und zu fragen, was braucht es an Kategorien, um eine inhaltliche Bestimmtheit zu erreichen. Und jetzt haben wir ein Problem, wenn wir versuchen, Glück inhaltlich zu bestimmen. Also kommen wir da nicht weiter. Ich würde jedem empfehlen, lest Aristoteles oder besser noch, lest dieses Bien'sche Büchlein.
Sag nochmal, das gibt es ja antiquarisch noch. Sag bitte nochmal genau den Verfasser und den Titel.
Ich heb's mal ins Mikrofon, nur um zu zeigen, dass ich glücklich mit Medien umgehen kann. Glück, was ist das, heißt das Buch und der Verfasser heißt Günther Bien. Günther Bien war Professor für Philosophie und ist mittlerweile seit, ich glaube, fast 15 Jahren emeritiert. Wahrscheinlich auch sehr glücklich. Ich traf ihn mal in Berlin nach seiner Emeritierung. Da wirkt er zumindest nicht unglücklich.
Und wer dieses Buch gelesen hat, weiß alles. Und deswegen können wir jetzt weitergehen zu dem Psychotherapeuten Paul Watzlawick. Der hat eine ganz spezielle Meinung. Von ihm stammt das schöne Werk Anleitung zum Unglücklichsein. Und er schreibt, es sei höchste Zeit, mit dem Ammenmärchen aufzuräumen, wonach Glück, Glücklichkeit und Glücklichsein erstrebenswerte Lebensziele sind. Wahr oder falsch?
Ja, wahr in dem Sinne, in dem man Glück als Momentglück versteht, also als Happiness. Man kann auch ohne Glück glücklich sein. Da gibt es ja genügend Beispiele für, wie die glücklosen Menschen glücklich sind, indem sie nämlich sich zu dieser Glücklosigkeit glücklich stellen können. Wenn man Glück allerdings als unaufgebbare Naturnotwendigkeit des Menschen versteht, dann kann man das nicht aufgeben. Dann gehört das dazu, zum Leben gehört das Streben nach Glück dazu.
Gibt es denn ein Recht auf Glück? Du hast es gerade erwähnt, das Streben nach Glück, das steht ja in den Vereinigten Staaten in der Verfassung. Also da hat es Verfassungsrang, das Streben nach Glück. In Burma ist es oberstes Staatsziel. Es gibt sogar einen Weltglückstag, den hat die UN 2012 beschlossen. Es ist der 20. März und die Begründung des UN-Generalsekretärs lautete damals, wir brauchen ein neues Paradigma für die Wirtschaft, welches die Gleichwertigkeit der drei Nachhaltigkeitssäulen beachtet. Wohlergehen in puncto Sozialem, Wirtschaft und Umwelt sind nicht voneinander zu trennen. Zusammen definieren sie das globale Bruttoglück. Kann das Erfolg haben?
Wir wollen es schwer hoffen. Ob das geht oder nicht, das müssen klügere Menschen beurteilen können. Ich kann mir nur vorstellen, dass bei den Amerikanern ja eine gewisse Umdeutung passiert ist im Laufe der Jahrhunderte. The Pursuit of Happiness bedeutet heute in erster Linie, jeder darf selbst reich werden. Wenn man Glück so verkürzen möchte, dann kann man das auch dahingehend erheben, dass Generalsekretäre behaupten, man müsste da ein Weltwirtschaftsglück herstellen. Ich glaube, dass das für den Einzelnen etwas sehr weit hergeholt ist. Trotzdem gibt es da etwas dran, hinter dem ich auch nicht unter dem ich nicht so ganz weiß, wie ich dazu mich denken verhalten soll. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Glück nicht direkt erstreben kann. Die Frage war, gibt es ein Recht auf Glück? Dem würde ja entgegenstehen, dass es eine Pflicht aller anderen gibt, das Recht des Einzelnen auf dieses Glück zu achten. Wie soll man das denn bitte definieren? Dazu bräuchte es eine inhaltliche Ausdefinition.
Erstreben kann man das schon, denke ich, nur ob man damit Erfolg hat. Man kann ja immerzu jeden Tag neu streben und hat aber trotzdem, kommt nicht zum Ziel.
Wenn es Teil der menschlichen Natur ist, dann kann man nicht danach streben. Dann ist es einfach uns so wesensangelegt, dass es völlig blödsinnig ist zu sagen, streben nach Glück, weil dann ist es so wie atmen. Das wollen wir in unserem tiefsten Inneren. Ich glaube aber, Glück stellt sich ein. Dieses Gefühl, von dem wir sprechen, wenn wir nicht von Happiness, sondern von dem anderen Glück als Lebenszufriedenheit vielleicht reden wollen, dann stellt sich das ein und ist nicht direkt ansteuerbar, sondern ist ein Nebenprodukt.
Hier folgt jetzt eines meiner Lieblingslieder, das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens von Bert Brecht, Drei-Groschen-Oper. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der blauen Stunde. Unser Thema ist Glück und das hat inzwischen Eingang in die Wissenschaft gefunden und zwar als Forschungsgegenstand. Philipp, Glücksforschung, wie seriös ist das?
Das ist doch toll. Also wenn uns Hirnforscher sagen können, dass da Serotonin, Dopamin und Oxytocin in hohen Mengen ausgeschüttet werden und schon ist man glücklich, dann muss man doch eigentlich nur noch wissen, wie man das auslöst. Und schon ist alles super.
Ja, ich gehe mal einen Schritt zurück und frage mal nach den Methoden.
Ja, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger nach meiner Kenntnis. Die Glücksforschung, die sich von einer soziologischen Seite dem Thema nähert, die ist sehr deskriptiv. Das heißt, sie untersucht, auf welche Art und Weise Menschen zu dem Zustand des Glücks gekommen sind. Jetzt könnten wir in einem zweiten Schritt daraus natürlich ganz viel ableiten und überlegen, was macht das eigentlich? Wir können interkulturelle Fragen stellen. Wir können Fragen der Wahrnehmung und der Selbstwahrnehmung stellen und das passiert dann häufig in einem auswertenden Teil. Und jetzt schließe ich ein bisschen den Kreis zum Anfang. Häufig spielt Bildung dabei eine ganz große Rolle. Das heißt aber nicht, dass es eine Bildung ist im Sinne von, du musst Shakespeare gelesen haben, um glücklich zu sein. Auch wenn mein Englischlehrer das sehr, sehr stark von sich behaupten würde, dass das der Schlüssel zum Glück ist, kann man da doch widersprechen. Es mag durchaus Menschen geben, die nicht Shakespeare lesen und trotzdem sehr glücklich sind.
Kennst du belastbare Ergebnisse der Glücksforschung?
Ja, eines an erster Stelle, das ist zum einen, man muss mit sich und der Umwelt zufrieden sein oder im Reinen sein. Das heißt, ein bisschen wieder zu Leha zurück und zur Fledermaus, ein bisschen abwarten, was da kommt und akzeptieren, was nicht zu ändern ist.
Ja, was macht die Forschung da? Ich komme noch mal zu den Methoden zurück. Mit welchen Methoden will die Forschung das herausfinden?
Durch qualitative und quantitative Forschungsdesigns, das, was ich gelesen habe zumindest.
Das heißt,
qualitativ
kannst du das mal ein bisschen konkretisieren, bitte?
Wollte ich gerade tun. Qualitativ heißt, die Leute befragen, Interviews nehmen und danach Mustern suchen und zu schauen. Und quantitativ heißt, über Massenerhebungen, also das heißt, skalierte Tests zu machen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr macht sie Musik glücklich? Auf einer Skala von 1 bis 3, wie sehr macht sie Freizeit oder Familie glücklich. Und so ein paar Dinge kommen dann immer wieder raus. Also scheint da doch etwas dran zu sein, dass zumindest eine gewisse Sorgenfreiheit wichtig ist. Das heißt, ein gewisses Einkommen zu haben. Es ist natürlich hochinteressant in der Debatte darum, ob man ein unabdingbares Grundeinkommen braucht, wenn eine Sorgenfreiheit zum Glücklichsein dazugehört. Die Stabilitas im Familienleben oder auch im Freundeskreis gehört ganz sicher dazu. Das ist etwas, was auch kulturübergreifend genannt wurde in diesen Untersuchungen. Und ein letzter Punkt, der dazu eine Rolle spielt, ist einigermaßen gesund zu sein.
Wir gehen aber mal davon aus, dass diese Forschung kein Selbstzweck ist, sondern fragen jetzt mal mit den alten Römern, cui bono, wem nützt es?
Na, den Autoren.
Wen beliefert die Glücksforschung?
Es ist ja schon eine seltsame Beobachtung, dass man, ich habe mal bei einem großen Online-Händler, der in den USA sitzt, geschaut, was die deutsche Branche so an Glücksratgebern verfügbar hat. Das sind etwa 10.000 Titel.
Macht es dir was aus, wenn wir das beim nächsten Kapitel auseinanderklamüsern, die Ratgeber.
Auf die wollte ich gar nicht kommen.
Lass uns bitte jetzt nochmal bei der Forschung bleiben.
Genau, die rekurriert ja darauf, das meinte ich. Also es entsteht dadurch so eine, die Glücksforschung, wen befriedigt sie? Es gibt natürlich so eine rein akademische Art, sich damit zu beschäftigen. Die Philosophie, die das tut, die Soziologie, die tut es aus einem genuinen Forschungsinteresse, dem Verstehen des Menschen heraus. Und wenn man einem Glücksgedanken aufsitzt oder folgen möchte, der sagt, der Mensch strebt von sich aus zum Glück, dann dient es dem Verständnis des menschlichen Seins.
Euer Gast der Semestereröffnung im Januar war der Glücksforscher Dominik Dahlwitz-Wegner, du hast es schon gesagt, der sich selbst Glücksstifter nennt. Von ihm stammt der Satz, Werbung ist einer der besten Glücksdarsteller, den man sich vorstellen kann. Richtig oder falsch?
Richtig, wenn man Glück definiert als Befriedigung von Gelüsten oder das Eintreten dieses befriedigenden Momentes. Das wird ja überall suggeriert. Die schlimmste Werbung, die ich kenne, in dem Fall ist Werbung für Bier. Da wird Natur gezeigt und dann es ist warm und es ist schön und dann läuft so ein Wassertropfen außen entlang. Naja gut, das mag das Wetter im Moment sein, was das gerade in meinen Kopf kommen lässt.
Ist das dann Werbung ein Glücksdarsteller oder nicht vielmehr ein Glücksversprecher?
In dieser Form des Glücksverständnisses kann man das, glaube ich, nicht trennen, weil Bedürfnisse entstehen ja nicht einfach so. Manche dieser Bedürfnisse sind in uns Menschen angelegt, andere Bedürfnisse können künstlich hervorgerufen werden. Also das Bedürfnis nach Coca-Cola beispielsweise, würde ich behaupten, haben die Römer nicht so verspürt, wie die Menschen, die uns diese Werbung zeigen, begreiflich machen wollen.
Wer profitiert denn von den Ergebnissen der Glücksforschung?
Wenn wir glücklich sein wollen und glücklich lesen, dann wir alle. Weil wir erkennen können, was wir eigentlich brauchen, um in unserem Leben, im Plural, uns so zu verhalten, dass wir glücklich sein können. Ganz materiell, mit der Frage cui bono, natürlich die Werbung. Die produzierenden Unternehmen, die Dinge an den Mann bringen wollen.
Die Ökonomen, die Unternehmen.
Ja.
Ja, nochmal zum Glücksstifter Dahlwitz-Wegner. Er bietet eine einjährige Weiterbildung zum Glückstraining an. Unter welcher Flagge wird da gesegelt?
Da wird so ein bisschen unter der Achtsamkeitsflagge gesegelt. Das ist auch ein ganz vernünftiger Zugang, denke ich. Wenn wir eine wesentliche Glückskomponente denken als Akzeptanz der Welt und der Zufriedenheit damit, dann hilft dieses Training, sich damit einzufinden, sich da einzureihen und auch zu schauen, was brauche ich? Welche Komponenten braucht es?
Und wir machen Kurzmusik. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Philipp Salamon Menger, den wir jetzt nach dem weiten Feld der Glücksratgeber fragen. Jeder ist seines Glückes Schmied, fällt mir dazu ein. Und Stichwort Ratgeberliteratur, du hast es eben schon gesagt. Wie viele Ratgeber gibt es, hast du gesehen?
Ich habe 10.000 ungefähr einzeln ausgezählt, damit war ich das Wochenende über beschäftigt. Ich musste die ganze Zeit gerade schmunzeln, bitte entschuldige das in Klammern einmal zu sagen. Die dritte Glücksdefinition, die wir hier musikalisch hatten, da arbeitet jemand die ganze Nacht daran, jemanden zu finden, mit dem er dann schnell noch ins Bett hüpfen kann. Auch das eine Form von Glück vielleicht, wenn es denn gelingt. Solcherlei Ratgeber habe ich jetzt mal außen vor gelassen bei der Suche danach, sondern habe mich darauf konzentriert, was findet man denn eigentlich zum Thema Glück? Und da steckt eine unglaubliche Geldmaschinerie offensichtlich irgendwo im Hintergrund. Da schreiben Leute Bücher und predigen Enthaltsamkeit und Verzicht auf alles Materielle und verkaufen diese Bücher für 19,90 €, 100.000-fach. Was sie mit diesem dann angefangenen Geld, das ja zu ihrem Glück offensichtlich nichts tun kann, wenn sie materiellen Verzicht predigen, anfangen, erfahren wir vielleicht in einem zweiten Buch, das irgendwann kommt. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Die Glücksritter gibt es auch dort, die auf der Suche sind nach der schnellen Markt. Und Glück lässt sich, sonst wäre Werbung nicht so erfolgreich, so schnell ausbeuten. Das Streben der Menschen nach Glück ist auch eine Verwundbarkeit der Menschen. Nämlich, wenn sie dieses Glück nicht haben, fühlen sie sich zutiefst defizitär. Das beuten auch solche Ratgeber häufig aus. Hier zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was kann man lesen, was nicht, ist ganz, ganz schwer. Und da kann man auch gar keine Tipps geben und sagen, lesen Sie diesen oder jenen Autor. Da muss man mal sehr genau schauen, was sucht man eigentlich, wenn man auf der Suche nach Glück ist. Also ich würde jedem denken, raten zu können, schauen Sie mal erst in sich hinein, wenn Sie sagen, ich bin unglücklich und ich suche nach Glück. Vielleicht suchen Sie etwas anderes und suchen Partnerschaft, Freundschaft, soziale Anerkennung. Und dann ist es sinnvoller, danach sich zu orientieren, als bei Amazon Großbestellungen auszulösen.
Also man soll lieber das Geld sparen und für was anderes ausgeben.
Ja, für Marmelade.
Ja, oder Schokolade.
Oder Schokolade. Ja.
Also es ist dir bei deiner Recherche kein einziger guter Ratgeber untergekommen.
Doch, es gibt einige gute Ratgeber, aber die haben häufig den Titel Glück gar nicht so drin. Eins der beeindruckendsten Bücher, das ich, muss ich zugeben, nur quer gelesen habe, nur zwei Kapitel etwas intensiver, beschäftigt sich mit dem Thema der Akzeptanztheorie oder der Akzeptanztherapie. Und da hat jemand sehr, sehr lange seine praktischen Erfahrungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, die Dinge anzunehmen, so wie sie sind, wenn man sie nicht ändern kann, würde ein wesentlicher Faktor in der psychischen Stabilität eines Einzelnen sein. So etwas übersetze ich für mich sofort als Glück. Denn psychisch stabil zu sein, das heißt, jetzt noch machen wir den Sprung nochmal zu den alten Griechen, wie bei Epikur, einfach keine Angst vor den bösen Dingen haben zu müssen, weil sie gar nicht böse sind. Oder wenn sie furchtbar böse sind, dann sind sie so böse, dass alle Angst eh zu spät kommt. Das kann ganz schön helfen, auf zwei Beinen durchs Leben zu kommen und nicht kriechen zu müssen.
Was glaubst du, warum haben diese Ratgeber, warum haben die diese Konjunktur?
Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir in einer wahnsinnig überfütterten Gesellschaft im Moment leben. Dass wir alles verfügbar haben. Wer mal in seine Hosentasche guckt, kann sich fragen, wie lange dieses Smartphone dort schon hat. Und das Modell davor konnte was nochmal anders. Und trotzdem wird das Werbeversprechen nach Glück ausgelöst. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben eine unendliche Schwierigkeit heutzutage, uns in diesen Angeboten zu orientieren. Und wir suchen nach Sinn darin. Und Sinn ist gar nicht so einfach zu finden. Ich glaube wirklich, dass es eines der ganz zentralen Glücksmomente ist, sinnhaft zu leben. Dann wäre Glück übrigens kein Zustand oder keine Tätigkeit, sondern eine Beurteilungskategorie von Leben. Aber wann kann man das tun? Üblicherweise stellt man sich die Sinnfrage am Ende eines Lebens. Ein Leben beurteilt man retrospektiv. Die Aufforderung zum Glücklichsein heißt aber, sei jetzt glücklich, sei in diesem Moment glücklich. Und wie geht das? Dafür brauchst du ein Buch. Und das Buch habe ich glücklicherweise gerade für dich geschrieben. Deshalb, glaube ich, sind diese Bücher im Moment so erfolgreich.
Also sind die Menschen doch so bedürftig, dass sie sich von Glückspropheten mit deren Glücksversprechen für dumm verkaufen lassen? Oder sind sie einfach zu wenig gebildet?
Ich glaube, dass sie nicht sich damit für dumm verkaufen, das nicht alle und nicht immer. So ist das ja leider häufig, dass man da gar nicht so pauschal urteilen kann. Der allererste ganz große Erfolg auf dem Bereich, Dale Carnegies Buch »Sorge dich nicht, lebe«, sagt er, lebe im Jetzt und verspricht damit implizit schon Glück. Die Welt hat sich ja dahingehend geändert, dass wir keine festen Plätze mehr haben, so wie wir immer sozialromantisch vom Mittelalter und von der Frühzeit sprechen, als wir noch in Stammesverbänden durch die Alpen gezogen sind und versucht haben, die Neandertaler auszurotten. Da war die Welt offensichtlich noch in Ordnung, jeder kannte seinen Platz. Spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist ja alles aus den Fugen geraten und wir sind einfach noch nicht hinterhergekommen im Begreifen. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Grund ist. Glücksratgeber sind dünn, die haben nicht mehr als 150 oder 200 Seiten. Die hat man schnell gelesen, die helfen einem im Moment tatsächlich, die befriedigen bestimmte Bedürfnisse. Sich durch 2000 Jahre Philosophiegeschichte zu quälen, ist furchtbar anstrengend und Hand aufs Herz auch nicht jedermanns Sache. Das muss man schon wollen und mögen. Da gibt es wenig Menschen.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Zeitschriften auch, die Ratschläge geben. Und zwar zur, finde ich sehr putzig, zur Glückshormonausschüttung. Dann werde man auch weniger krank, wird dann behauptet. Gut gemeint oder fragwürdig?
Beides. Da würde ich mit einem eindeutigen sowohl als auch antworten. Es gibt diese Untersuchungen, die das auch eindeutig belegen können, den Zusammenhang zwischen bestimmten Muskelbewegungen und Ausschüttung von Hormonen. Also Das klassische Beispiel ist, man soll häufiger am Tag lächeln, selbst wenn einem nicht zumute ist. Das bewirkt im Hirn offensichtlich etwas und schüttet Glückshormone, um es mal sehr vereinfacht zu sagen, weil komplizierter kann ich es nicht
aus. Soll man doch mit einem Lächeln den ganzen Tag über rummarschieren, wie be happy, dann ist man das schon.
Naja, dann ist man nicht ganz so schlimm unglücklich. So ist, glaube ich, die Botschaft. Und wer mit einem Lächeln den ganzen Tag durch die Welt rennt, hat vielleicht das Glück, für grenzdebil gehalten zu werden und damit eine gewisse Narrenfreiheit zu bekommen. Soweit würde ich es gar nicht kommen lassen. Ich denke, es ist viel eher wichtig, dass man das zwischendurch mal macht und nicht und sehr bewusst denkt, wenn es einem gerade schlecht geht, einfach mal sich zurücklehnen, an schöne Dinge zu denken, 30 Sekunden grinsen und die Welt sieht manchmal ein bisschen besser aus. Nicht immer gut.
30 Sekunden grinsen. Also, liebe Zuhörer, haben Sie alle mitgekriegt? 30 Sekunden, wann soll man das am besten machen? Immer mal zwischendurch oder am Abend oder am Morgen?
Ich denke, sobald die Musik läuft, kann man gleich die ersten 30 Sekunden schon mal mitgrinsen und schauen, was dabei rauskommt. Auch ich würde denken, so hier und da mal über den Tag verteilt, so wie die englische Komma-Regel, hier und dort eins fallen zu lassen, das ist schon nicht verkehrt.
Musik machen wir gleich. Vorher noch eine Frage. Der Bestseller-Autor und Glücksphilosoph Wilhelm Schmid sagt, ich hasse das Thema Glück mittlerweile. Die ganze Glücksdiskussion ist fatal. Nachvollziehbar?
Ja, weil sie unser Glücksverständnis einengt auf dieses Happiness-Verständnis und darauf, Glück immer sofort und jederzeit erreichen zu können.
An dieser Stelle könnten wir jede Menge Sprichwörter und Zitate von berühmten Menschen ins Gespräch bringen. Aus Gründen der Zeitökonomie lassen wir das besser und verweisen auf das Internet, wer es genau wissen will. Dort ist alles vorhanden, also auch ein Glücksarchiv mit umfangreichem Material. Hast du vielleicht ein Lieblingssprichwort zum Thema Glück, Philipp?
Ich habe dieses wunderschöne Brecht-Gedicht, das ich mir aufschreiben musste, weil es so durcheinander geht. Haben wir die Zeit, das vorzutragen oder nicht?
Ist es kurz?
Es ist kurz. Es heißt Vergnügungen. Falls ich von der Musik abgewürgt werde, bitte einfach im besagten Internet nachlesen. Das geht so. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen, das wiedergefundene alte Buch. Begeisterte Gesichter, Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten, die Zeitung, der Hund, die Dialektik. Duschen, Schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, neue Musik. Schreiben, Pflanzen, Reisen, Singen, freundlich sein. Fertig.
Das war wunderbar im Zeitplan und jetzt Musik. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Frage an unseren heutigen Gast Philipp Salamon-Menger. Wenn Marlene Dietrich das Traurigsein vermisst, muss man davon ausgehen, dass auch in der Traurigkeit ein Glück liegt? Oder auch, jetzt mal ein bisschen weiter gedacht, dass jemand, der so an allem gerne rummeckert, eigentlich ein glücklicher Mensch ist?
Es gibt ja dieses Sprichwort, Melancholie ist die Freude an der Traurigkeit. Bei aller Paradoxie, die da drin ist, klar, man kann auf der einen Seite sagen, jedes Glück braucht ein Tal, also man braucht eine gewisse Lücke, die man füllen kann, um überhaupt Glück zu erfahren. Und wenn man gleichbleibend auf einem Level sich emotional bewegt, dann nennt man das vielleicht Depression, aber nicht Glück. Und insofern kann auch Marlene Dietrich die Traurigkeit vermissen, weil sie weder Höhen noch Tiefen kennt. Das ist so, als wenn man diese Medikamente nimmt, die alles plötzlich gleich machen. Eintönigkeit ist, glaube ich, der Glückstod.
Kann man denn eigentlich Glück trainieren? Neurophysiologen sagen ja.
Klar, indem man grinst. Ich glaube aber in erster Linie durch mehrere Sachen. Man kann Glück trainieren dadurch, dass man sich darauf konzentriert, dass die Welt nicht so böse ist, wie man das manchmal denkt. Man kann zum Beispiel sich darüber ärgern, dass man ganz viele blöde Kollegen hat, die einem jeden Tag das Leben zur Hölle machen. Oder man konzentriert sich darauf, dass man diese eine sehr nette Person um sich hat, mit der man die Mittagspause gern verbringt oder mit der man mal einen Schnack hält zwischendurch. Das wäre eine Form des Trainings, sich einfach gedanklich darauf zu fokussieren, dass die Welt gar nicht so blöd ist. What a wonderful world, kann man sich manchmal vielleicht auch zwischendurch sagen. Bewegung hilft. Sich viel zu bewegen, und viel ist jetzt eine Frage des individuellen Maßes. Hier gibt es keine Formel, die sagt, du musst dich mit 5 Stücken Obst bewährt, 30 Minuten am Tag mit mindestens 7 Kilometern pro Stunde rückwärts bewegen unter Wasser, sonst wirst du nicht glücklich, sondern es hängt davon ab, was einem selbst gut tut. Ich glaube, das ist wichtig zum eigenen Glück und es wird sich ein Maß einstellen, wenn man auf sein Inneres hört. Und ganz wichtig ist das Soziale. Also Im ersten Musikblock hatten wir schon den Hinweis darauf, dass man auf Glück in der Wartehalle warten kann. Glück hat was Überzeitliches. In dem Moment, in dem man Glück erfährt, egal in welcher Variante, ist man der Zeit enthoben und entrückt. Und das kann man vielleicht auch tun, indem man gute Gesellschaft genießt. Mein philosophischer Lehrer Bien, von dem hier heute Abend schon mehrfach die Rede war, hat gesagt, das hilft natürlich ungemein, wenn man eine gute Flasche Rotwein auf dem Tisch stehen hat. Ich glaube auch, dass das hilft. Übrigens an dieser Stelle setze ich mich mal gerade über alle Regeln hinweg, gratuliere A, einer Dame, die hin und wieder Glücksmomente beschert, nämlich Bianca Korn, meine Assistentin zum Geburtstag, den sie heute hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie das hören, Frau Korn. Und B, weiß ich, dass meine zweijährigen Töchter gerade diese Sendung hören beim Abendessen. Und ich sage einmal ganz kurz zu den beiden Damen, die mich am glücklichsten machen. Hallo Luzi und hallo Mathilda.
Hoffentlich hören Sie das. Und da es sich um jetzt Kinder handelt, du sprichst gerade von Kindern, frage ich, wir lassen jetzt mal das Rattenexperiment mit weg von der in der Neurophysiologie, die erforscht haben, dass zu viel Glück ungesund ist, ja, sondern wir kommen jetzt mal zu den Kindern. Und ich frage dich, Glück als Unterrichtsfach, ist das ein Quatsch oder ist das etwas Ernsthaftes?
Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, hätte ich sofort gesagt, so ein Blödsinn, das braucht kein Mensch. Und trotzdem habe ich mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt, auch im Zuge der Vorbereitung auf das Semesterthema, denn Dominik Dahlwitz-Wegner hat an diesem Institut in Heidelberg auch gearbeitet. Und ich stelle fest, ja, vielleicht ist doch was dran, denn Glück heißt, so wie wir es verstanden haben hier in dieser Sendung, Ich-Zufriedenheit oder Bereitschaft zur Zufriedenheit mit der Welt und eine Beurteilung des Lebens als gestaltbar, als sozial gestaltbar und auch als entwickelbar. Also nicht Spielball des Schicksals zu werden. Übrigens zu dem Ratten, dass man jetzt ein Hesse-Zitat experimentell belegen kann, ist ja schon irgendwie gruselig. Das aber nur am Rande. Heute denke ich tatsächlich etwas anders darüber, denn aus den ganzen Beschreibungen der Unterrichtssituation und der Schulbeschreibungen erfahren Kinder die Schulzeit nicht als unbeschwert, sondern als Leistungsdruck. Ohne eine 1, irgendwas wird nichts aus dir im Leben, wenn du das nicht im Abitur hast. Überhaupt musst du ein Abitur haben, sonst wird das gar nichts. Und Realschule ist schon schwierig, aber alles andere können wir gar nicht mehr akzeptieren. Wo soll denn da das dann reinkommen, diese Form sich dem Leben als gestaltbar zu geben? Erst recht, wenn man dann noch auf G8 umstellt und alles ganz viel kürzer macht und noch mehr Stoff reinpresst. Also jein, in einer idealen Schulform bräuchte es das Unterrichtsfachglück nicht, das, so wie ich es verstehe, so eine Art ethisch fundierter Anleitung zum Lebensgestalten ist und sich selbst in der Welt verhalten. In einer Schule, wie sie sich heute zeigt, braucht es so etwas vielleicht zum Rückenstärken. Wir wissen das aber langfristig noch nicht. Das gibt es ja erst seit 2007, also 10 Jahre.
Also wir werden das beobachten oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das etwas, was man durchaus diskutieren kann. Richtig, ja. Und das kann Glück angeblich auch sein. Happiness is a warm gun. So singen jedenfalls die Beatles. So, wir haben in dieser Sendung lang und breit über alle möglichen Aspekte zum Thema Glück uns unterhalten. Und jetzt lass uns bitte mal konkret werden. Lass uns jetzt zu einem glücklichen Umstand in unserer Stadt Wiesbaden kommen. Da kann man nämlich jetzt bis zum Beweis des Gegenteils von Glück reden, weil es nämlich endlich den von vielen Kulturschaffenden und Interessierten lang ersehnten Kulturbeirat gibt. Gewählt ist er schon, nach der Sommerpause wird er seine Tätigkeit aufnehmen und da du als Vertreter der Volkshochschule gesetztes Mitglied bist, frage ich dich, ist der Beirat ein Glück für Wiesbaden?
Von welchem Glücksbegriff reden wir hier? Also von dem Glücksbegriff des momentanen Bedürfnisbefriedigens, das wollen wir nicht hoffen.
Nein, nein.
Wir wollen hoffen, dass der Kulturbeirat die Chance hat, so etwas zu sein wie Daseinsbejahung der Kultur in Wiesbaden zu werden.
Und Daseinsvorsorge.
Das
in Klammern Kultur für Wiesbaden.
Das ist Kultur an sich. Also jede kulturelle Veräußerung in der Stadt ist Daseinsvorsorge für die Menschen, die in ihr leben. Und ich habe dazu, erstmal freue ich mich, dass es diesen Kulturbeirat gibt. Ich freue mich auf die Arbeit dort. Ich freue mich auf die Themen und Diskussionen. Bei aller Sorge, die immer mit im Raum stehen, wenn wir über Kultur reden, reden wir ja in erster Linie über Geld. Das ist leider so. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Aber dass jetzt die Menschen mit über die Kulturgestaltung dieser Stadt reden, die dafür dann nicht nur qualifiziert sind, sondern eine Bühne kriegen und Gehör qua Satzung, das ist was Tolles. Da freue ich mich riesig drauf. Und es entpflichtet ja auch niemanden. Es entpflichtet ja unsere Kulturpolitiker in der Stadt nicht, das sich anzuhören oder sich zurückzulehnen und eigene Ideen sein zu lassen, sondern jetzt endlich kann der Austausch stattfinden, der vorher im unendlichen Kleinen passiert ist. Da, wo man sich begegnet ist, von Zufällen abhängig manchmal. Jetzt gibt es an mehreren Terminen im Jahr fast alles, was in den Kulturausschuss kommt, soll der Kulturbeirat lesen und vorbehandeln und miteinander diskutieren. Und der ist so bunt besetzt, dass es eigentlich nur was Gutes geben kann am Ende. Eigentlich.
Also, es wäre sehr schön, wenn ihr euch vernetzen würdet. Vernetzung, hältst du das auch für wichtig?
Ja, nicht als Selbstzweck. Vernetzung, um mehr zu generieren als das, was der Einzelne bringen kann. Dann ist so eine Vernetzung sinnvoll. Da die Wiesbadener Kulturszene, so wie ich sie erlebt habe, aber ich bin noch erst 2 Jahre in der Stadt, sehr offen ist, findet diese Vernetzung auf allen Ebenen statt. Da gibt es Arbeitskreise, da gibt es Netzwerke, die schon existieren und in denen man sich trifft, die auch zweckfrei sind. Also in denen nicht ein gemeinsames Projekt am Ende steht, sondern die sich dem Thema des Austausches und der Frage, wer definiert hier eigentlich, was Kultur ist und was wollen wir? Was wollen wir als Kulturschaffende? Und dieses Netzwerk schafft es bislang auch beispielsweise, kulturpolitische Fehlentscheidungen bekannt zu machen, anzuprangern und gegenzusteuern. Niemand ist ja vor Fehlern gefeit.
Was möchtest du denn persönlich erreichen in dem Kulturbeirat?
Ich bin ja in der sehr glücklichen Situation und Position als gesetztes Mitglied, dass ich nicht darum kämpfen muss, irgendwie Gehör zu finden oder darum kämpfen muss, ein Ansehen zu kriegen, weil meine Institution unbekannt ist oder ich als Einzelperson da bin. Ich vertrete die Volkshochschule, die als große Einrichtung in dieser Landeshauptstadt Bildung für alle haben will. Und Bildung ohne Kultur geht nicht. Bildung ist eine Kulturtechnik. Insofern ist mein Streben, heute konnten wir in den Zeitungen lesen, Hilmar Hoffmann ist gestorben, der große Frankfurter Kulturdezernent, der mit dem programmatischen Aufruf Kultur für alle aufgetreten ist. Das in irgendeiner Form für Wiesbaden transportabel zu machen, wäre mein großer Glücksmoment.
Also wir werden das beobachten und wünschen von dieser Stelle aus ein glückliches Händchen allen Mitgliedern des Kulturbeirats und Fortüne. Und das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Kommen und für diese Tour durch ein unerschöpfliches Thema. Philipp Salomon Menger.
Danke, Jutta Schostak.
Ich habe aber noch ein Zitat von Paul Watzlawick, der wiederum Dostojewski zitiert. Alles ist gut, alles. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb, das ist alles, alles. Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein. Sofort, im selben Augenblick. Das sagt Dostojewski. Und Watzlawick sagt, so hoffnungslos einfach ist die Lösung. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak.